Meine liebste Statistik ist tatsächlich, dass ich immer gefragt habe, wie lange bearbeiten sie denn eigentlich ihre Leads? Und dann mussten alle aufstehen, dann habe ich die Monate hochgezählt und sobald man den Monat gehört hat, wann man aufgehört hat, seine Leads zu bearbeiten, musste man sich setzen. 95% des Raumes sitzen nach 2 bis 3 Monaten.
Ich kaufe Leads über IMV, Roundhome, UnoVerkauf24, Budfox, da bin ich noch.
Was wir gemacht haben, ist ein Connector zu all diesen Quellen. Das heißt, man kann, egal von welcher Quelle, die du gerade aufgezählt hast, alles bei uns automatisiert reinladen. Man bekommt direkt ein Lead bei uns angelegt dazu und kann diesen dann anfangen zu bearbeiten. Mit unseren vorgefertigten Prozessen, vorgefertigten E-Mails, vorgefertigten Aktivitäten, damit man direkt starten kann. Oder man kann den gesamten Prozess für sich anpassen. Und du merkst, uns ist egal, woher die Leads kommen, weil wir wollen da Transparenz schaffen. Unsere Hercules AI, das ist ein KI-Agent, der einen in der Akquise unterstützt und die Auswertungen für einen baut. Das heißt, ich kann jetzt einen Agenten dann in Onprio fragen, hey, wie lief denn meine Akquise im letzten Monat, was soll ich besser machen? Dann sagt mir das der Agent. Hercules greift zu auf sämtliche Statistiken, die wir erheben für ein Maklerbüro. Das heißt, wenn ein Maklerbüro zum Beispiel 3, 4, 5 Leadquellen angeknüpft hat und 4, 5 Mitarbeiter angeknüpft hat und dann noch seine Ad-Kampagnen angeknüpft hat, dann müsste ich mich da hinsetzen und das alles auswerten oder ich habe einen Dienstleister, der mir das alles aufsetzt in dem Dashboard und auswertet. Oder ich frage dann halt Hercules. Wir wollen das ganze Thema natürlich noch weiter automatisieren. Das, wo momentan sehr, sehr viel Zeit in der Akquise drauf geht, ist Telefonieren. Und Telefonieren ist ein ganz heißes Thema für ganz, ganz viele momentan, weil die Voice AIs noch nicht so ganz da sind, aber immer besser werden. Und wofür kann man das alles einsetzen? Kann ich damit Inbound Calls machen, Outbound Calls machen, also wirklich die Akquise-Calls ersetzen irgendwann oder unterstützen in diese Richtung? Und das sind so die Themen, bei denen wir gerade vorne mitspielen wollen, dass wir da auch eine vernünftige KI haben, die das macht.
Herzlich willkommen zu ImmoKaiser, eurem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler. Mein Name ist Robert Kaiser und wir tauchen jetzt gemeinsam in die Welt des Immobilienmaklers ein. Einen wunderschönen guten Morgen aus Köln. Und wo sitzt du, Luca, eigentlich gerade?
In Aachen, gar nicht so weit weg.
In Aachen, also hätten wir uns auch treffen können.
Eigentlich ja.
Also einen wunderschönen guten Morgen aus dem Rheinland. Wir haben Karneval hinter uns gelassen und der Luca Sikic, Co-Founder von der Onprio AG und der Immo-Kaiser, Robert Kaiser, also ich, sind hier remote verbunden. Und es wird in diesem Podcast darum gehen, wie wir Leads akquirieren können, wie wir Leads verarbeiten können. Natürlich, weil du, Luca, jetzt als Gründer von Onprio natürlich auch eine Software hast, die das anbietet, aber auch mit vielen, vielen Kunden da schon viel Erfahrung sammeln konntest. Wir sind gespannt darauf, welche Best Practices du heute mit uns teilen kannst. Und ja, schön, dass du dir die Zeit für den ImmoKaiser-Podcast nimmst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, hier zu sein.
Dann lass uns direkt rein starten. Üblicherweise mit der Schnellfragerunde. Die besteht aus 3 Fragen. Und die erste Frage außerhalb deiner eigenen 4 Wände. Wo lädst du da deinen Akku auf?
Wo immer ich gerade hinreise tatsächlich. Ich bin sehr viel unterwegs am Reisen, weil mir das sehr viel Spaß macht. Und schau, dass ich immer was Neues sehe. Ob das jetzt in Europa ist, ob das außerhalb von Europa ist. Einfach mal die Welt sehen. So lade ich tatsächlich meinen Akku auf. Und ich nehme mir immer wieder vor, regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen, wie wahrscheinlich die meisten. Und versuche das jetzt in diesem Jahr wieder vernünftig durchzuziehen.
Wohin geht die nächste Reise?
Die nächste Reise geht nach Kroatien wieder und dann Griechenland.
Hast du irgendwelche Wurzeln in Kroatien?
Ja, also ich bin in Kroatien geboren, nie da aufgewachsen tatsächlich und bin aber trotzdem immer wieder gerne da.
Schon viel gehört, aber ich war tatsächlich noch nicht da. Bei mir geht's jetzt nach Ägypten in den Osterferien. Ja. Dann, wir sind in einem Immobilienpodcast. Wie sieht's bei dir mit Immobilien aus?
Ich habe keine eigenen Immobilien.
Das gibt's doch gar nicht. Der erste Podcast-Gast ohne eigene Immobilien. Wann wirst du das ändern?
Mal schauen. Momentan ist es so, dass ich eher Richtung Software immer gucke, was kann ich nochmal Neues bauen? Und Prio ist ja auch nicht meine erste Softwarefirma. Und ich schaue immer, was kann ich noch weiter bauen? Und dann irgendwann geht es auch Richtung Immobilien. Ich meine, es bietet sich ja an. Deswegen, ja. Mal schauen. Vielleicht ja auch bald.
Vielleicht könntest du ja auch eine Immobilie selber bauen, wenn du handwerklich geschickt bist und an der Baustelle Hand anlegen könntest. Wie sieht's da bei dir aus?
Boah, also ich sag mal in der Wohnung, ja. Ein Haus bauen selber mit allem drum und dran? Ich weiß nicht. Ich glaube eher nicht. Das können andere besser.
Okay, gut. Ich meine, Software bauen und Immobilien bauen ist ja auch, gibt vielleicht so ein paar architektonische Besonderheiten, die ähnlich sind, aber ansonsten ist das ja doch schon ein anderes Handwerk, ja. Gut, Luca, dann stell dich doch mal bitte selber vor, was sollten die Immo-Kaiser-Podcast-Hörer über dich wissen?
Man hat es schon in der Einleitung so ein bisschen gehört bei der Schnellfragerunde. Ich bin Softwareentwickler und versuche immer Probleme zu lösen, wo ich interessante Probleme finde. Und jetzt hat es mich tatsächlich in die Immobilienbranche verschlagen. Ich habe vorher schon in der App-Entwicklung bei Porsche mit unterstützt, bei der Track Precision App. Ich habe in der Krebsforschung mitgearbeitet, zusammen mit der Aalto University, Stanford University und RWTH. Habe schon eine erste eigene Firma gebaut. Da ging es auch ganz viel um Leads, Lead-Generierung. Und so bin ich tatsächlich auch zu Onprio gekommen. Also wirklich über Kunden bei unserer oder bei meiner ersten Firma, bei Smash Leads, wo wir auch schon Immobilienmakler, Immobilieninvestorenkunden hatten und da gemerkt haben, hey, da muss noch ganz, ganz viel vielleicht aufgeholt werden. Vielleicht schauen wir uns das auch nochmal an als Problem.
Wann habt ihr Onprio gegründet?
Dezember 2021. Wir haben in Köln gegründet tatsächlich damals. Ich und meine zwei Mitgründer. Dann haben wir also auch mit einem Investor direkt zusammen, der das Ganze finanziert hat, damit man schnell starten kann. 7 Monate später haben wir dann eine weitere Investitionsrunde gemacht und das Ganze dann in 2023 verlagert in die Schweiz, haben auch mittlerweile alles in der Schweiz und ja, schon ein weiter Weg. Ich finde es immer wieder spannend, wie viel Zeit schon vergangen ist.
Und die Immobilienbranche, der Fokus, der ist entstanden aus deiner vorherigen Gründung.
Genau, genau. Also wir hatten da schon Formulare, die man quasi für alles nutzen konnte. Ob das jetzt für Immobilien ist, ob Eigentümerleads, ob das fürs Recruiting ist, Personal, konnte man für alles nutzen. Man konnte Quizzes bauen. Wir hatten aber auch tatsächlich einfach viele Makler, die das genutzt haben und fanden das spannend, uns immer mit denen auszutauschen. Und wir hatten natürlich Agenturen, die Smashleads damals genutzt haben, auch für Makler. Und dann hat man immer wieder diese Berührungspunkte gehabt. Das heißt, die Immobilienbranche mache ich schon länger, als es Onprio gibt, aber dann mit Onprio natürlich mit großem Fokus.
Jetzt gibt's ja Onprio dann schon etwas über 3 Jahre. Was waren so die größten Herausforderungen, die ihr bis jetzt hattet?
Die größte Herausforderung war auf jeden Fall, als der Markt gekippt ist. Ja, ich habe es ja gesagt eingangs, 2021 haben wir gegründet, danach ist der Markt gekippt. Und das war auch so unsere größte Überlegung, ob wir das Ganze überhaupt machen wollen oder nicht. Wir haben das dann trotzdem gemacht, weil es spannend war. Die Theorie war, wenn der Markt jetzt kippt, dann kann es ja danach nur besser werden, weil es ja danach wieder wächst. Und da hatten wir aber die größten Challenges. Aber das muss ich sagen, fand ich auch spannend, einfach weil man da dann sehen konnte, wie kann man Produkte entwickeln, die da funktionieren. Und so ist dann auch unser erstes Produkt, der Preisfinder, entstanden. Wie kriege ich realistische Marktpreise durchgesetzt, wenn der Eigentümer eine Erwartung hat, die vielleicht jenseits von Gut und Böse ist, wie es vielleicht vor 3 Jahren war und man ihm dann aufzeigen muss, ne, was ist eigentlich momentan Marktlage?
Du hattest jetzt eben auch gesagt, ihr habt das Unternehmen in die Schweiz verlagert, ihr habt Investitionsrunden gemacht. Wer steckt denn eigentlich hinter Onprio?
Also wir haben das gegründet in Köln, ich und zwei Mitgründer von mir. Und mittlerweile bin ich alleiniger Gründer, der noch übrig geblieben ist, mit Investoren zusammen. Unter anderem einen von denen kennt man sehr gut, den Robert Michel von der Scaleprop, der das Ganze auch mit unterstützt, mir hilft, wenn da irgendwo Fragen sind, weil er den Immobilienmarkt natürlich auch in- und auswendig kennt mittlerweile. Und genau, das ist so die Verteilung. Also ganz vorne mit dabei bin ich, dann kriege ich Unterstützung vom Robert und dann haben wir noch Investoren, die da mit dazu sind als Geldgeber.
Und wenn du jetzt so zurückblickst auf die letzten 3 Jahre und ich dich jetzt fragen würde, Neugründung in der Immobilienbranche mit einem Softwareprodukt, was würdest du mir für Ratschläge geben, was ich auf jeden Fall tun sollte?
Neugründung in der Immobilienbranche mit einem Softwareprodukt. So schnell wie möglich, und das kann ich jedem, nicht nur in der Immobilienbranche, jedem ans Herz legen, immer schauen, dass man ganz genau und nah am Kunden arbeitet. Den Fehler habe ich bei meiner ersten App gemacht. 2016 habe ich die erste App geschrieben. Ich habe etwas entwickelt, was ich cool fand, einfach nur. Und wenn ich etwas entwickle, was ich cool finde und nie mir Kundenfeedback einhole, dann funktioniert das Ganze nicht. Ich muss am Kunden orientiert arbeiten. Ich muss wissen, was sind die Probleme und diese Probleme lösen. Und ich als Softwareentwickler kann einem Makler nicht erklären, wie er seinen Job zu tun hat. Das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich bin dafür da, die Probleme des Maklers zu lösen, damit er halt sein Tagesgeschäft vernünftig und am besten viel optimaler dann auch vollbringen kann.
Wenn du von wir sprichst, wie groß ist Onprio? Wie viele arbeiten insgesamt für die Onprio AG?
Wir sind 14 Leute mittlerweile bei Onprio. Davon ganz viel Entwicklung, weil mir wichtig ist, dass wir das Produkt immer weiter weiterentwickeln, da immer am neuesten Stand der Technik sind, am Zahn der Zeit sind, mit den ganzen KI-Themen jetzt vor allem, dass wir da voranpreschen. Und ja, bin ich ganz zufrieden mit. Ich schaue tatsächlich immer, dass die Organisation nicht zu groß wird. Man kennt das vielleicht von größeren Unternehmen. Sobald man da über 30, 40 Leute hat, dann geht's in die Abstimmung, dann muss man wieder Zwischeninstanzen einbauen. Und meine liebste Größe bisher ist immer so maximal 20 Leute. Da funktioniert das alles noch ganz gut mit den Abstimmungen innerhalb der Teams, über die Teams hinweg. Und alles drüber ist zusätzliche Komplexität.
Ja, das stimmt. Ne? Du brauchst eine Führungsebene, die dann einziehen muss, so ab 20, 30, dann ab 50, 60 kommt dann die nächste Führungsebene eigentlich in der Regel dann dazu. Wie viel entwickelst du noch selber, wenn du Softwareentwickler, Softwarearchitekt bist?
Früher viel mehr als heute, was mir im Herzen wehtut tatsächlich. Viele der Dinge, die ich aber interessant finde, wo ich Spaß dran habe, die mache ich auch selber. Oder wenn jetzt zum Beispiel mal ein Kunde was ganz Dringendes hat und ich sehe, da ist keine Kapazität im Team, dann mache ich das selber. Also ich schaue schon immer, dass ich da dran bin. Es gibt einfach Punkte, die machen mir Spaß, die gebe ich dann auch nicht so gerne ab. Obwohl man ja immer sagt, delegieren, delegieren. Ich entwickle halt gerne und bin auch gerne dran. Und ob das dann mit einem Kunden um 2 Uhr morgens, auch die Geschichten gibt's, etwas anschauen ist, wie das funktioniert in einer Integration mit einem CRM oder so, dann schaue ich mir das immer sehr gerne an.
Es gibt ja noch ein anderes Unternehmen aus Aachen, was auch mit On beginnt und auch in der Immobilienbranche wichtiges Softwareprodukt anbietet. Wie ist da so die gibt es über die geografische Nähe ansonsten auch noch eine weitere Nähe?
Wir kooperieren sehr, sehr eng miteinander. Das muss ich sagen, das freut mich auch sehr, weil wir wurden am Anfang immer sehr schnell in einen Topf geworfen mit CRMs, dass wir auch ein neues CRM rausbringen. Dem ist nicht so. Und seitdem wir da kooperieren auch enger, ist dieser Unterschied auch viel klarer geworden. Und ich hatte die Ehre, jetzt auch bei der Roadshow mit dabei zu sein, letztes Jahr bei der OnOffice Roadshow als Hauptsponsor und auf der Bühne zu stehen in allen Städten. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich habe jetzt auch wieder die Ehre, bei den Business Beats beim 10-jährigen Jubiläum auf der Bühne zu stehen. Freue ich mich auch sehr drauf. Also ist eine Kooperation, die ich auf jeden Fall sehr schätze.
Dann lass uns doch mal über euer Produkt sprechen. Onprio heißt so wie die Firma, ja. Was ist Onprio und wie unterscheidet es sich eben auch von den klassischen Makler-CRM-Lösungen? Was ist da so ein Unterschied?
Onprio ist das Akquise-Tuning für deine Makler-Software. Also egal, welche Makler-Software man verwendet, häufig ist es so, dass man Akquise-Prozesse, ob das jetzt Lead-Eingänge sind, ob das jetzt Bestandskundenpflege ist, selber bauen muss oder dafür Beratung braucht, Dienstleister braucht. Und wir haben uns das zur Aufgabe gemacht, vieles davon zu automatisieren, schon zur Verfügung zu stellen, damit man auch die Bestandskundenpflege nicht vernachlässigt. Man weiß vielleicht häufig gar nicht, wie viel da an Potenzial liegen bleibt. Meine liebste Statistik mittlerweile, also früher hatte ich eine andere Statistik immer zur Auswertung von Leads. Meine liebste Statistik seit der Roadshow ist tatsächlich, dass ich immer gefragt habe, wie lange bearbeiten sie dann eigentlich ihre Leads so in die Runde, ins Publikum. Und dann mussten alle aufstehen, dann habe ich die Monate hochgezählt und sobald man den Monat gehört hat, weil man aufgehört hat, seine Leads zu bearbeiten, musste man sich setzen. Hat, finde ich, immer ein sehr schönes Bild gemalt, wann alle aufhören, ihre Leads zu bearbeiten, nämlich so nach ungefähr 2 bis 3 Monaten. Und danach passiert nicht mehr so viel, außer vielleicht eine Wiedervorlage, die man sich setzt und dann nochmal anruft in ein paar Monaten, wenn jemand erst in 12, 24 Monaten verkaufen möchte oder so. Aber viel mehr passiert da nicht. 95% des Raumes sitzen nach 2 bis 3 Monaten.
Ja, ja, super interessant. Dann lass uns doch mal starten. Ja, ich bin jetzt ein potenzieller Neukunde. Ich habe eine Webseite, da habe ich so ein Preisfinder-Formular integriert, über das ich den Preis ermitteln lasse. Und am Ende gibt es dann natürlich so einen Ergebnisreport per E-Mail, den ich meinen Kunden zur Verfügung stelle. Ich kaufe aber auch Leads über IMV und vielleicht, also ich überlege gerade noch, eine weitere Leadquelle anzuschließen, Around Home oder Immoverkauf 24, Wattfox, da bin ich noch offen. Die würde ich vielleicht mal testweise so anstöpseln. Jetzt brauche ich natürlich dafür auch entsprechende Prozesse. Wie kannst du mir jetzt damit helfen, dass ich das professionell auch managen kann? Die ganzen Leads, die über die unterschiedlichen Kanäle da in meinen Posteingang reinpurzeln.
Lass uns da mal beim Status quo anfangen, so wie es ist. Du hast es so schön gesagt, die purzeln da so rein in den Posteingang und dann muss irgendwas damit passieren oder man hat sie in all diesen Plattformen verteilt, muss irgendwie schauen, dass man jede Plattform reinguckt, die Mitarbeiter da dran setzt. Ist ein bisschen anstrengend, würde ich mal sagen, mühsam, kostet viel Zeit, das so zu machen. Und was wir gemacht haben, ist ein Connector zu all diesen Quellen. Das heißt, man kann, egal von welcher Quelle, die du gerade aufgezählt hast, alles bei uns automatisiert reinladen. Man erhält das, man bekommt direkt einen Datensatz, ein Lead bei uns angelegt dazu und kann diesen dann anfangen zu bearbeiten. Und zwar dann entweder, wenn man noch keine eigenen Prozesse dafür hat, mit unseren vorgefertigten Prozessen, vorgefertigten E-Mails, vorgefertigten Aktivitäten, damit man direkt starten kann, oder man kann den gesamten Prozess für sich anpassen. Und du merkst, uns ist egal, woher die Leads kommen, weil wir wollen da Transparenz schaffen, dass jeder Makler, jedes Maklerbüro auch nachvollziehen kann, welche Quelle funktioniert dann am Ende für einen selbst, für das Büro selber und welche vielleicht nicht. Wo werden die Leads gut bearbeitet, wo nicht? Wo kommen die meisten Aufträge raus für das, was ich ausgebe an Geld? Weil das ist ja das am Ende, was mich interessiert. Gebe ich genug Geld, also ne, gebe ich Geld irgendwo aus, verbrenne ich Geld, wo ich es nicht tun sollte? Und wo kriege ich eigentlich meine meisten Aufträge her? Was sind vielleicht die günstigsten Aufträge, die ich gewinne? Mhm. Und das wertet kaum einer aus.
Mhm. Okay, also dann habe ich verstanden. Also ich bekomme alle Leads für unterschiedliche Quellen, die ich eben als Immobilienmakler anzapfen möchte. Die bekomme ich rein. Dann habe ich sozusagen ein zentrales Lead-Eingangstool. Ja, aber dann werden die ja weiter bearbeitet. Ja, ich habe auch zwei Mitarbeiter, die da entsprechend nachhaken und die dann natürlich auch gucken, dass das Ganze dann eben auch sich weiterentwickelt. Idealerweise natürlich dann auch so schnell wie möglich möchte ich natürlich die Interessenten ans Telefon bekommen und dann auch mit meinem Makler bei denen im Wohnzimmer sitzen. Ja, also wie geht's dann weiter? Also wie funktioniert das mit eurer Software?
Wir haben standardmäßig als Pipelines, quasi als Prozesse integriert bei uns, das Setter-Closer-Prinzip in der Akquise.
Was ist das?
Genau, wem das Setter-Closer-Prinzip nichts sagt. Man unterteilt die Akquise einmal in Setting, das heißt wirklich die Qualifizierung eines Leads, die Segmentierung, beispielsweise wann möchte jemand verkaufen, warum möchte er verkaufen oder aber auch nach dem Lead-Eingang, nach dem Thema, wo sich jemand eingetragen hat, damit man besser weiß, wie bearbeite ich den, wann ist der eigentlich heiß, wann kann ich den zum Termin vor Ort einladen und wann muss ich vielleicht länger dranbleiben über einen längeren Zeitraum. Und das ist der erste Part, das Setting. Das wird in der Regel in größeren Maklerbüros von einem Backoffice gemacht, wo man Lead-Bearbeiter hat, die das dann quasi abtelefonieren oder anschreiben und dann ins Closing geben. Und das Closing ist dann wirklich der Termin vor Ort. Die meisten haben eine Zwei-Termin-Strategie bei uns, die sie fahren. Dann einmal der Termin vor Ort, wo man wirklich im Wohnzimmer ist, wie du so schön sagst, beim Eigentümer. Und danach den zweiten Termin machen viele entweder im eigenen Büro, wo sie ja nochmal auf die Immobilie eingehen, auf die Einwertung eingehen, die sie vorbereitet haben. Oder auch gerne vor Ort. Das gibt's auch, dass viele das gerne vor Ort machen. Ein paar Spezies gibt's auch, die tatsächlich das versuchen, über Zoom zu machen. Funktioniert in der Regel ein bisschen schlechter, weil man da nicht diese persönliche Nähe hat und vor allem nicht direkt nah am Eigentümer dran ist. Und im Closing bei uns unterteilen wir dann auch in diese verschiedenen Segmente. Das, was wir im Setting im Grunde gemacht haben, diese Segmentierung, wann möchte jemand verkaufen, ist der jetzt heiß, möchte er in den nächsten 6 Monaten verkaufen, ist der warm, braucht er vielleicht 6 bis 12 Monate, ist das ein kalter Lead, braucht er vielleicht noch länger, bis er eigentlich verkaufen möchte, die dürfen ja nicht einfach nur liegen bleiben. Und da fangen dann die komplett automatisierten Prozesse von uns in der Bestandskundenpflege an. Entweder auch da unser vorgefertigtes E-Mail-Marketing, was man nutzen kann, oder auch komplett eigene Kampagnen, die man bauen kann, um wirklich an diesen Eigentümern dran zu bleiben, um die zu reaktivieren. Damit, wenn ich in 12 Monaten anrufe, der Eigentümer auch noch weiß, wer ich bin und worüber wir gesprochen haben.
Dann lass uns doch mal über die sprechen, die er sozusagen vorkonfektioniert hat. Ja, also ich bekomme jetzt ein Lead rein. Ich versuche, den zu terminieren. Ich habe ihn auch erreicht, habe die Rückmeldung bekommen. Ja, ich wollte jetzt einfach nur mal die Immobilie, wollte mal den Wert wissen, aber konkret verkaufen möchte ich gerade nicht. Vielleicht in den nächsten, 6 bis 12 Monaten. Was bietet ihr jetzt für diesen, ich nenne es mal den Wärmeplattenfall an? Ja, der muss ja irgendwie auf die Wärmeplatte so ein bisschen warm gehalten werden. Mhm. Ja. Damit, wie du so schön sagst, damit er mich noch kennt, wenn ich ihn dann in 6 bis 12 Monaten wieder anspreche. Mhm. In der Zwischenzeit, was bietet ihr da an?
Was wir vorgefertigt anbieten, sind E-Mail-Marketing-Kampagnen, die man von uns nutzen kann. Das heißt, wo wir wirklich, nachdem wir den Opt-in eingeholt haben, dass wir E-Mail-Marketing versenden dürfen, auch im Schnitt 20 bis 25 Mails pro Thema, was wir anbieten, versenden. Und zu den Themen gehören dann zum Beispiel der klassische Fall der Scheidung, Erbe, altersbedingter Verkauf, aber auch so ein Thema wie Wertermittlungsupdates. Du hast so schön gesagt, jemand hat sich bei mir eingetragen, wollte vielleicht mal den Wert der Immobilie wissen. Was ist das, was ihn danach am meisten interessieren wird, wenn ich ihm eine E-Mail sende? Eine Aktualisierung genau dieses Wertes. Und dann öffnen die Leute auch diese E-Mails, dann schauen die sich das an und dann sehen die jedes Mal wieder das Logo, das Bild vom Makler und erinnern sich dran, wenn man dann anruft. Ah, ne, sie haben mir ja da die Wertermittlungsupdates geschickt. Man kennt das Ganze ja zum Beispiel von Check24, von Smava, von mobile.de. Die senden einem auch immer gerne die Kreditangebote oder Fahrzeugangebote zu. Und das Gleiche funktioniert für Immobilien unheimlich gut.
Wann funktioniert das gut? Also was sind da eure Erfahrungswerte für einen guten Rhythmus, vielleicht auch eine gewisse Wertveränderung, die stattgefunden haben sollte? Was sind da eure Erfahrungswerte?
Vielleicht, um ein bisschen weiter vorne anzufangen, was so an sich die Erfahrungswerte mit E-Mail sind. In der Immobilienbranche haben die Newsletter im Schnitt eine Öffnungsrate von 21%. Das sind diese klassischen, ich sag mal, Brand-Aufbau-Newsletter. Lieber Eigentümer, wir haben folgende Immobilie für Preis XY verkauft. Wir sind der Experte in dieser Region. Melden Sie sich doch gerne bei uns, falls Sie verkaufen möchten.
Habt ihr selber erhoben, diese 21%? Wo kommt die Zahl her?
Die kam, da müsste ich nochmal nachschauen, die kam aus einer Case Study, ich meine von Mailchimp. Das ist ein großer E-Mail-Marketing-Anbieter, der das für alle Branchen einmal ausgewertet hat. Unsere eigenen Auswertungen haben wir dann im Vergleich, das haben wir als Messlatte genommen, haben wir dann gefahren über unsere Evergreen-Kampagnen, sprich über, also Evergreen, eine immergrüne Kampagne, die ich zu dem Thema immer versenden kann, die bleibt so korrekt, egal an wen ich sie versende, zum Beispiel Thema Scheidung, Thema Erbe. Da haben wir dann immer weiter die Texte und die E-Mails optimiert. Das war 2023 eine Öffnungsrate von 30-33% in dem Dreh. Und jetzt 2024 haben wir eine neue Auswertung gemacht, da sind wir über 40% Öffnungsrate. Also da merkt man schon den Unterschied, wenn man eher auf den Eigentümer eingeht mit dem Thema, was ihn auch interessiert. Und dann diese Wertermittlungs-Update-Kampagnen, die wir haben, die haben eine Öffnungsrate von 52%. Und das hört sich jetzt erstmal an, okay, immer noch nicht 100. Gut, warum nicht? Aber wir haben einen Unterschied von jeder Fünfte öffnet die Mail zu jeder Zweite öffnet die Mail und meldet sich danach. Und das ist dann doch, ja, das merkt man dann auch wirklich in der Bestandskundenpflege, dass die Eigentümer die E-Mails öffnen. Und dann so ein bisschen vielleicht in den Aufbau der Kampagnen. Unsere vorgefertigten Kampagnen sind meistens so aufgebaut, dass die immer alle 2 Wochen eine E-Mail versenden und dann aber immer wieder zu einem neuen Thema. Das heißt, es doppelt sich nie der Inhalt der E-Mail. Das ist auch wichtig, weil wir wollen den Eigentümer nicht langweilen. Wir wollen ihm wirklich nochmal relevante Informationen liefern, damit er auch zu seinem Verkaufsgrund, ne, Scheidung, Erbe, altersbedingter Verkauf als Beispiele hier wieder, genau die Informationen bekommt, die er will, damit er uns als Experten auf diesem Gebiet auch einstuft und sich dann auch gerne wieder bei uns meldet.
Jetzt hast du ja gerade gesagt, die unterschiedlichen Gründe für den Immobilienverkauf. Woher wisst ihr denn, was der Grund ist für den Immobilienverkauf und wie helft ihr euren Kunden, das festzustellen und darauf dann eben auch die Marketingkampagnen zu optimieren?
Da haben wir mehrere Wege, das zu tun. Wer zum Beispiel unsere Formulare auf seiner Webseite nutzt, der hat die meistens auch nach den verschiedenen Themen drauf. Wir haben ganz viele Kunden, die Online-Marketing auf ihre Webseite, auf ihre Landingpages schalten, zu den jeweiligen Themen. Und dann trägt sich jemand direkt zum Thema Scheidung oder Erbe ein. Der Tag wird direkt mit übernommen. Wir übernehmen auch, woher der Lead kam. Wurde der über Facebook beworben, damit man auch direkt weiß, hey, hat diese Kampagne was gebracht? Das war eine Scheidungskampagne zum Beispiel. Dann hat sich jemand über das Scheidungsformular eingetragen. Und danach bekommt er auch E-Mails zum Thema Scheidung, damit es eine einheitliche User-Journey ist, die ein Eigentümer da auch bekommt.
Und jetzt im Laufe der Kampagne, wenn sich dann herausstellt, ja, der ist vielleicht mal ursprünglich über Scheidung gekommen, aber eigentlich ist es ein Erbfall. Also findet da sowas wie ein Lead-Scoring dann auch statt? Kann ich das mit OnPrio machen, dass ich ja dem Verkaufsinteressenten dann auch so einen Reifegrad mitgeben kann über so einen Lead-Score oder einen Wert, ja, den ich bestimmten Marketing-Events dann zuweise, ja, und dann die größte Herausforderung für die Makler ist ja, wann ist der richtige Zeitpunkt, ja, wann ist der Apfel reif, wann kann ich ihn pflücken, ja, wann ist der Immobilienverkäufer besonders offen für die Ansprache durch den Immobilienmakler. Und wie unterstützt ihr diesen Reifegrad des Apfels zu ermitteln?
Auch da haben wir mehrere Prozesse, die da im Hintergrund laufen für den Makler. Das heißt, bleiben wir mal bei dem Beispiel vorher. Jemand hat sich eingetragen für Scheidung. Im Setting stellt sich heraus, ist doch keine Scheidung. Hat trotzdem diese Kampagne gesehen, hat sich eingetragen, weil der Wert interessiert hat. Dann wird er auf Erbe gesetzt. Das kann man einfach bei uns umsetzen. Oder wir merken, okay, wir wollen den jetzt doch, weil der ist schon interessiert am Wert, vielleicht doch nicht die Erbkampagne schicken, sondern wir schicken ihm jetzt die Wertermittlungs-Update-Kampagne. Das kann man wechseln und danach haben wir diese Stufen heiß, warm, kalt. Das heißt, wir wissen ja immer, wer ist in welcher Stufe und wann reagiert wer auf welche E-Mails. Wenn jetzt zum Beispiel jemand ein Wertermittlungs-Update bekommt und es hat ihn interessiert, und er öffnet diese E-Mail und er klickt dann auch auf diesen Link, dann bekommt der Lead-Bearbeiter in OnPrio direkt eine Aktivität gesetzt. Hey, schau mal, hier war ein Verkaufsinteresse vorhanden. Hier solltest du dich proaktiv melden. Wir warten nicht darauf, dass sich dann wieder jemand bei uns meldet an der Stelle. Weil wir haben gesehen, der war vorher heiß. Der hat diese E-Mail geöffnet, der hat den Link geklickt. Wir setzen die Aktivität rein, melde dich proaktiv. Damit man da quasi auch direkt eine Handlungsempfehlung bekommt. Was wir jetzt auch neu eingeführt haben, ist die Auswertung von Inseraten. Das heißt, mit unserem eigenen KI-Modell können wir Inserate auswerten und sagen, welche sollte man anschreiben, welche nicht. Und damit man da nicht einfach einen Wert bekommt, den man wieder interpretieren muss, setzen wir da einfach einen Tag dran in unserer Pipeline. Hey, das ist ein Hot Lead, bei dem so schnell wie möglich melden. Bei den anderen vielleicht nicht so schnell wie bei dem.
Wenn du jetzt von Inseraten sprichst, du sprichst wahrscheinlich nicht von Zeitungsinseraten, sondern du sprichst von irgendeinem Werbemittel, ja? Oder von einer Werbekampagne?
In dem Fall bei den Inseraten, also wenn man zum Beispiel bei ImmoScout oder ImmoWelt sich Online-Inserate anschaut und wissen will, welche davon sind vielleicht gut, wo kann ich vielleicht unterstützen und wo nicht, dass man da eine Einschätzung bekommt, wie gut denn dieses Inserat ist.
Okay. Habt ihr Erfahrungswerte, wann der beste Tag ist, um Verkaufsinteressierte anzusprechen und was vielleicht auch eine gute Uhrzeit ist? Eher der Abend oder eher der Mittag, eher der Morgen? Was sind da eure Erfahrungswerte zu Tagen und Uhrzeiten?
Was man vermeiden sollte, E-Mails an einem Sonntag nach oder Sonntagnachts zu versenden oder Samstagabends, die gehen meistens unter. Vor allem je nachdem auch, welche E-Mail-Adresse man natürlich hat. Das Beste funktioniert, oder bei uns zumindest in der Auswertung, was wir rausbekommen haben, funktioniert häufig der Dienstag und Donnerstag als Tag am besten. Also man hat den Stress vom Montag hinter sich gelassen, ist quasi im Dienstag angekommen und hat vielleicht ein bisschen Zeit, in seine E-Mails reinzuschauen. Und genauso auch kurz vorm Wochenende schaut man dann eher nochmal, wo es vielleicht um was Privates geht. Das sind so die zwei besten Tage in der Woche. Und da dann natürlich nicht zu irgendwelchen Zeiten, wo man jetzt wirklich im Büro sitzt und Arbeit macht, sondern vorm Büro, Mittagspause, nach dem Büro, dass man da die Eigentümer dann auch reinbekommt.
Mhm. Und bezüglich der Lead-Quellen, gibt es da unterschiedliche Erfahrungswerte? Sagst du, IMV ist top und Wattfox würde ich mit der Kneifzange nicht anfassen, mal als Beispiel. Oder kommt das vielleicht auf den Makler an, wie er mit den unterschiedlichen Lead-Quellen agiert?
Das ist tatsächlich die Frage, die ich am häufigsten gestellt bekomme in Meetings. Kannst du dir natürlich vorstellen, Luca, was ist die eine goldene Regel? Womit kriege ich die meisten Aufträge raus? Und dann sage ich immer...
Umsonst am besten
auch noch. Und da sage ich immer sehr gerne, die eine goldene Regel, die gibt es nicht. Da muss man schon immer reinschauen, was funktioniert für einen selber, für das Maklerbüro selber, was man hat. In welcher Region ist man tätig? Wie viele Abnehmer gibt es vielleicht zusätzlich noch in dieser Region? Wir haben durch die Bank weg alles an Kunden bei uns. Wir haben Kunden, die geben 9.000 Euro pro Monat für Portal-Leads aus. Wir haben Kunden, die machen Online-Marketing. Wir haben Kunden, die machen Kaltakquise. Und die werten aber auch aus, was funktioniert. Wenn ich jetzt also drei verschiedene Quellen habe, woher ich Leads bekomme, woher ich Leads beziehe, und ich habe die auch tatsächlich vernünftig alle bearbeitet und sehe, was hat mich da der Auftrag am Ende gekostet. Nicht der Lead selber, sondern der Auftrag. Dann kann ich auch abschätzen, was gut funktioniert, was nicht. Aber die eine goldene Regel, dann kriege ich gesagt von Maklern in Köln, ImmoScout-Leads, da bin ich immer der Letzte, wenn ich anrufe, weil es so umkämpft ist. Dann hast du aber jemanden vielleicht, der eher in der ländlichen Region sitzt, da gibt es keinen anderen Abnehmer, der schwört auf seine ImmoScout-Leads. Gibt es beides. Da muss man einfach ausprobieren, was funktioniert für einen selber. Will man so arbeiten, also passt das zu einem selber? Will man so arbeiten? Beziehungsweise, wo kriege ich tatsächlich günstiger oder günstig Aufträge her, nicht Leads? Wenn ich einen Lead für 70 Euro kaufe, aber ich brauche 20 davon, um Auftrag zu holen, und da hinten kann ich aber ein Lead generieren für 200 Euro, davon brauche ich 4 oder 3, dann nehme ich lieber die 200 Euro Leads. Das muss man aber über alles hinweg auswerten.
Und im Hinblick auf Konvertierungsraten, was sind da so eure Highflyer-Kunden? Was schaffen die? Und was schaffen die, die so am Ende der Fahnenstange sind?
Also ich würde sagen, wenn ich es pauschalisieren müsste, braucht ein Maklerbüro 10 Leads, um einen Auftrag zu gewinnen im Schnitt. Das unterscheidet sich je nach Quelle. Wenn jetzt jemand zum Beispiel viel mit Empfehlungen, Netzwerk arbeitet, Tippgeber-Leads bekommt, Banken vor allem Tippgeber-Leads bekommen, dann sind die Conversion Rates da sehr viel besser, weil es ist ein sehr warmer Lead, den man da bekommt, der da weitergeleitet wird. Auf der anderen Seite, klar, wo man sehr, sehr viel telefonieren muss, wirklich Biss zeigen muss, ist Kaltakquise, weil man da sehr, sehr viel mehr einfach Durchschlagszahl braucht, um an die Aufträge zu kommen.
Braucht man in der Regel ja auch andere Akquisiteure, ne? Also die müssen ja viel dickeres Fell haben, ne? Also sich einfach nur in das Wohnzimmer zu setzen, wo man den Elfmeter verwandeln kann, das ist halt was anderes, als 20 Türen vor der Nase zugeschlagen zu bekommen.
Da muss man auch wirklich dickes Fell haben, wie du sagst. Das lässt viele vielleicht auch nicht ganz kalt, wenn das so passiert.
Wir waren gerade bei euren Erfahrungswerten. Also 10 im Schnitt. Und im Schnitt heißt bis zum Auftrag oder im Schnitt heißt, mein Makler sitzt im Wohnzimmer?
Bis zum Auftrag. Ein Auftrag aus 10 Leads ist so der Schnitt, also 10% zum Auftrag.
Jetzt haben wir ja die ganze Zeit darüber gesprochen, ich bekomme die Leads rein, ich bekomme die in OnPreo rein. Ja? Ich habe die dann in eurer Software und ich habe dann da über Akquise-Pipelines, die ich konfigurieren kann, kann ich sozusagen die weitere Bearbeitung weiterverfolgen, kann über Automatisierung da auch das Ganze auch anreichern. Was passiert denn hinten dran mit meinem Makler-CRM? Wie wird das denn aktualisiert, wenn ich OnPreo und OnOffice oder PropStack oder FlowFact oder Estate Pro oder Fio nutze? Ja, ist ja auch wahrscheinlich egal, was ich hinten dran nutze. Wie aktualisieren sich die Daten dann zwischen dem Makler-CRM und OnPreo? Welche Möglichkeiten könnt ihr da anbieten?
Auch hier haben wir natürlich mehrere Möglichkeiten vorgesehen, weil viele Maklerbüros arbeiten gerne unterschiedlich. Und deswegen haben wir versucht, für alle quasi eine Lösung zu finden. Der Lösungsweg, den wir immer empfehlen, wenn uns jemand fragt oder eine Schulung bei uns hat, einen Workshop bei uns hat, ist, bearbeite erstmal die Leads in OnPreo. Und sobald du dann den Auftrag hast, schieb ihn in deine Maklersoftware rüber. Das kannst du einfach machen, per Drag and Drop. Dann wird die Immobilie synchronisiert, der Kontakt synchronisiert, alle Aktivitäten, die ich bis dahin gemacht habe, werden synchronisiert und ich habe ihn drüben. Das ist insbesondere, wenn man jetzt Kaltakquise im großen Stile macht oder ganz, ganz viel Online-Marketing hat, wo vielleicht man nicht jeden einzelnen Lead unbedingt direkt in seiner Maklersoftware haben möchte, wichtig. Also wenn ich da ein Maklerbüro habe, was hunderte von Leads im Monat generiert, dann wollen die auch nicht alle Leads in ihrer Maklersoftware haben. Man kann aber auch, das kann man auch aktivieren bei uns, jedes einzelne Anlegen eines Kontaktes und einer Aktivität synchronisieren in die Maklersoftware. Ziel des Ganzen ist natürlich, dass ich jetzt nicht wieder in Silos arbeite und meine Daten nur in OnPreo habe und dann muss ich sie exportieren, da dann wieder weiterpflegen, dann weiß der Mitarbeiter wieder nicht, wo er hingucken soll, sondern es soll halt alles schön aus einem Guss sein, dass man da auch mitarbeiten kann. Und das dann unterschiedlich, je nach Maklersoftware oder CRM, das man nutzt. Zum Beispiel bei OnOffice ist es so, dass wir da jetzt auch die Tiefenintegration machen im Marketplace und dann ist es auch möglich zu synchronisieren, sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung. Bei PropStack geht das jetzt schon, das heißt, man kann auch jetzt schon aus PropStack zu uns rüber synchronisieren, da dann aber immer schauen, wie ist PropStack aufgesetzt, gerne mal bei uns melden, wenn es da Fragen gibt und dann setzen wir das einmal gemeinsam auf und dann hat man da auch keinen Datenverlust.
Das heißt, zum einen, die Leads, die ich reinbekomme, die werden abgeglichen dann im Zielbild mit dem dahinterliegenden CRM, dass ich hier keine doppelten Daten anlege, ja, sondern wenn es den Adressdatensatz schon gibt, dann wird er angereichert auf der einen Seite und auf der anderen Seite erfahre ich dann eben auch im Marketing, also vorne in OnPreo sozusagen, was gibt's für eine Historie zu dieser Adresse, ja.
Genau.
Das wäre dann das Zielbild, sodass die Daten dann in OnPreo und in dem Makler-CRM dahinter auch synchron sind.
Genau, das ist das Ziel. Das Häufigste, was ich bekomme oder das Problem, was ich so gesehen habe, ist, dass man einfach schlicht und ergreifend keine Zeit hat, in seinem täglichen Geschäft hin und her zu wechseln die ganze Zeit. Das war die Idee dahinter, diese Lead-Integrationen zu schreiben. Das war die Idee dahinter, hinten heraus dann die Maklersoftware anzuknüpfen, damit halt alles automatisiert läuft. Als Maklerbüro will man sich nicht mit Technik die ganze auseinandersetzen, sondern möchte, dass der Prozess einfach sauber funktioniert. Am besten alles automatisch läuft.
Und am liebsten nur eine Software, ne? Also das ist ja auch das, was ich immer wieder sehe in meinen Beratungsmandaten. Sobald eine zweite Software ins Spiel kommt, dann wird's häufig ist dann die Frage, oh, muss das denn sein? Können wir das nicht anders lösen? Weil jede weitere Software, die in die Nutzung kommt, natürlich dann auch angelernt werden muss. Das löst wieder Widerstände aus. Dann ist die Frage, behält auch der Mitarbeiter dann den Überblick? Weiß er, was er wo machen muss, damit dann auch das gewünschte Resultat dabei rauskommt? Also da Von daher ist diese Synchronisierung ja total elementar für euren Geschäftserfolg, oder?
Genau, genau das. Und mit OnOffice sind wir sogar so weit, du hast es so schön gesagt, am liebsten eine Software. Mit OnOffice sind wir sogar so weit, dass man sich dann nur in OnOffice einloggen muss und da dann alle seine Onprio-Features nutzen kann. Das war uns einfach wichtig, dass man die Umgebung, die bekannte Umgebung, dann auch einfach mitgeben kann und trotzdem anreichert mit diesem, wie ich es eingangs gesagt habe, Akquise-Tuning für die Maklersoftware.
Jetzt hast du von der Zukunft gesprochen. Wenn du von der Zukunft sprichst, wann wird das dann tatsächlich auch Realität sein, dass man eben in dem Fall dann OnOffice und OnPrio nur innerhalb von OnOffice nutzen kann?
Das wird für einige Kunden, die das bereits angefragt haben, schon im April möglich sein. Ab Mai bei den OnOffice Business Beats werde ich dann auch für alle zeigen, wie das Ganze dann funktioniert.
Okay, also das ist ja nah. Wir haben jetzt den 11. März heute, ist der Aufnahmetermin. Das heißt, das ist ja schon in 2 Monaten. Also das, dann seid ihr ja schon relativ weit mit der technischen Integration, würde ich mal vermuten, wenn du das hier schon ankündigst.
Genau, genau. Also wir sind schon in den letzten Zügen des Testings bei uns, damit das auch alles sauber läuft.
Bei wie vielen Kunden ist OnPrio denn insgesamt schon im Einsatz?
Jetzt bei mittlerweile über 500.
Kannst du mal so ein paar Kundenfeedbacks mit uns teilen? Also wo Kunden auch wirklich sagen, also richtig wow, da hat OnPrio für uns einen Unterschied gemacht?
Ja, klar. Vielleicht an dieser Stelle auch direkt. Wir werden vielleicht sogar, wenn die Podcast-Folge rauskommt, wird es vielleicht schon verfügbar sein, auf unserer neuen Webseite eine Wall of Fame haben, wo die Kundenfeedbacks auch draufstehen mit Videos von denjenigen, die uns netterweise Videos aufgenommen haben. Wer also ein paar sich auch live, also selber durchlesen möchte oder anschauen möchte, danach gerne aber vorbeischauen.
Und vielleicht so als Pack mal in die Shownotes.
Machen wir, perfekt. Und vielleicht ein paar Kundenfeedbacks, die mir besonders immer am Herzen liegen. Volksbank Immobilien GmbH hat uns ein sehr, sehr nettes Feedback aufgenommen. Die nutzen das seit über 24 Monaten schon und trennen das genau, wie ich es eben erklärt habe. Das heißt, die nehmen OnPrio für die Akquise, haben da ihre Lead-Bearbeiter dran setzen und haben dann OnOffice in der Vermarktung als Maklersoftware und können dann darüber alle Prozesse nochmal abbilden. Das Testimonial gerne anschauen, das Video dann auf unserer Webseite.
Volksbank Immobilien, wo sitzt die? Das hört sich so national an, aber es ist ja wahrscheinlich eine regionale Gesellschaft, oder?
Genau, es ist die Volksbank Immobilien GmbH. Jetzt die spezifische, die ich meine, ist im Odenwald, Miltenberg, Darmstadt, Aschaffenburg tätig. Wir haben tatsächlich ein paar mehr Volksbanken dabei. Das ist jetzt die, wo ich sage, auf jeden Fall anschauen das Video. Volksbanken sind auf jeden Fall immer gern bei uns. Dann Lorenz Reische von Aufrecht Immobilienagentur. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht von Instagram. Immer mehr und mehr habe ich schon Feedbacks gehört, dass er vielen angezeigt wird. Hat uns ein sehr nettes Feedback dagelassen. Dann Regine Thorn, super Feedback auch dagelassen. Ja, bin ich auch immer gerne vor Ort in Potsdam.
Ja.
Gibt schon toll.
Aber also was ist denn das konkrete Feedback? Also was sagen Sie, was Ihnen besonders geholfen hat?
Also bei der Volksbank Immobilien GmbH tatsächlich diese automatischen Prozesse, dass Sie da viel weniger machen müssen selber. Die haben zum Beispiel auch ihre Tippgeberprozesse über uns abgebildet. Früher war das so, dann schickt man da eine Mail raus an eine andere Volksbank, kriegt hier wieder ein Feedback zurück, dann muss das wieder ein Mitarbeiter bearbeiten. Bei uns ist das geregelt durch Ich schieb die Immobilie weiter und dann gehen alle Mails automatisch raus, die man dafür braucht. Die automatischen Prozesse bei denen am meisten, da kriege ich auch immer das Feedback, die meisten Aufträge, und wir erinnern uns vielleicht an den Anfang des Podcasts zurück, wann hören die meisten auf, ihre Leads zu bearbeiten? Nach 2 bis 3 Monaten. Die kriegen ihre meisten Aufträge nach 4 bis 5 Monaten. Das heißt, wenn alle anderen aufgehört haben, ihre Leads zu bearbeiten, holen die sich die ganzen Aufträge rein.
Also ich kann mir das vorstellen, dass das die Antwort ist, aber es ist ja eigentlich unfassbar, dass man nach 2 Monaten aufhört, die teilweise ja auch teuer erkauften Leads, die vergammeln dann sozusagen im CRM. Ja, also ich habe auch Kunden, die haben, keine Ahnung, 50.000 Adressen in ihrem CRM. Welche Möglichkeit bietet ihr denn, diese Adressen zu reaktivieren? Das wäre dann mal der umgekehrte Fall. Ne? Also ich kaufe mir das jetzt nicht ein, sondern ich pack meine eigene Interessentendatenbank komplett einmal auf die Wärmeplatte. Welche Ansätze hast du da, die du erfolgversprechend findest?
Ja, hier haben wir zusammen mit Pricehubble ein Produkt entwickelt. Das heißt Property Tracker Cerberus. Und das ist eine Wertermittlungs-Update-Kampagne, die ich vorher schon immer wieder angeteasert habe. Und die funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut, weil man hat die Adressen und jeden interessiert immer wieder dieser Wert, dass man die reaktiviert. Das ist tatsächlich das Häufigste in der Bestandskundenpflege, was dann bei uns angefragt wird für die Reaktivierung über diese E-Mails.
Und wie sieht da so eine beispielhafte Automatisierung aus, die ihr anbietet zur Reaktivierung?
Die Standardvorlage, die wir da zur Verfügung stellen, die man danach auch selber anpassen kann, ist so, dass wir in einem Intervall entweder also von 6 bis 12 Wochen bei Pricehubble anfragen, ob sich der Wert an der Immobilie verändert hat oder nicht. Und dann kann man auf Basis dieser Preisänderung entscheiden, welche E-Mails versendet werden. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Kontakt hat, passiert auch gerne mal, einen Kontakt hat, der hat gar keine Adresse verknüpft mit einem, dann schicken wir da trotzdem eine Immobilie raus, nicht eine Immobilie, das wär komisch, eine E-Mail raus, wo wir dann den Eigentümer fragen, ob er denn nicht eine Wertermittlung haben möchte zu seiner Immobilie. Einfach, das heißt, wir haben da dann einen Lead-Generator in einer E-Mail drin, worüber wir dann wieder Adressdaten sammeln können von unseren Bestandskunden. Das ist so der eine Fall. Der andere Fall ist, der Wert einer Immobilie hat sich um einen bestimmten Prozentsatz vielleicht verändert. Das heißt, ich schicke nicht jedes Mal alle 6 Wochen eine E-Mail raus, sondern nur, wenn sich der Preis um, sagen wir mal, 3% oder mehr verändert hat, damit es eine signifikante Preisänderung ist oder eine vielleicht wahrgenommen signifikante Preisänderung. Und dann senden wir eine E-Mail raus und dann kann auch der Eigentümer sehen, wie sich der Preis im Vergleich zur vorherigen E-Mail verändert hat. Und das machen wir natürlich auch so, dass wir nicht den Preis direkt in die E-Mail schreiben und der Eigentümer schaut in die E-Mail rein, ah ja, cool, hat sich jetzt verändert, sondern da steht da nur die Preisspanne drin und dann müssen sie auf diesen Button klicken in der E-Mail und dann tracken wir das natürlich wieder, damit wir das Verkaufsinteresse dem Makler wieder zurückspielen können.
Mhm. Und was passiert dann so üblicherweise, wenn dann jemand da drauf klickt? Was sind dann so Folgeprozesse, die dann stattfinden können?
Folgeprozesse sind so diese klassischen, haben Sie die E-Mail gesehen, haben Sie schon Ihre Bewertung angeschaut, also dann haben wir eine Baumstruktur integriert, wo wir erst einmal schauen, wurde der Link geklickt in der E-Mail, ja oder nein? Wenn ja, dann gehen wir natürlich wieder auf den Inhalt der E-Mail ein, auf den Inhalt der Bewertung in dem Fall. Wenn nein, dann geben wir nochmal den Hinweis, schauen Sie doch mal rein, der Wert Ihrer Immobilie hat sich verändert, brauchen Sie, ne, interessiert Sie vielleicht nochmal irgendwas anderes? Und einige Kunden haben sogar angefangen, danach ein Empfehlungsmarketing auch mit anzubinden. Das heißt, wenn sich zum Beispiel der Preis nicht verändert hat, dann senden sie nicht diese Preisveränderungs- oder diese Wertermittlungs-Update-E-Mail raus, sondern senden eine E-Mail raus, kennen Sie jemanden aus Ihrem Umfeld, der gerade überlegt, seine Immobilie zu verkaufen. Damit man auch da wieder wen reinbekommt. Also das sind so die zwei häufigsten, also diese Wertermittlungs-Update-Kampagne und dann diese Empfehlungskampagnen, wo man oder Tippgeberkampagne, wo man auch wieder jemanden reinbekommt. Es gibt tatsächlich auch welche, die dann einen Bonus geben für Tippgeber. Das ist tatsächlich ein sehr schöner Trick, wenn man dann zum Beispiel sagt, hey, der erste Tipp, den du mir gibst, da schenken wir dir Goldtaler als Schokolade. Und der nächste Tipp ist dann tatsächlich ein kleiner Goldtaler oder so. Oder ich gebe dir eine Tippgeber pro, also Tippgeber, jeder Tipp 100 Euro oder irgendwie sowas. Ist am Ende auch wieder ein Lead, den man generiert. Aber über ein Folge- und Empfehlungsgeschäft, was natürlich wesentlich wärmer ist, als wenn man jetzt komplett kalt ein Lead angeht oder komplett kalt einen Kontakt angeht.
Ja. Und solche Erfahrungen mit erfolgreichen Kampagnen, teilt ihr das dann auch mit euren Kunden, dass ihr sowas wie ein Best Practice Day oder Veröffentlichungen dazu macht? Das ist ja sicherlich dann auch für alle anderen Kunden spannend, wenn ein Kunde das erfolgreich implementiert hat. Oder ist das dann sozusagen sein geistiges Eigentum und wie geht ihr mit solchen Fällen um?
Was ich immer schaue, wenn mich jemand nach Zahlen fragt, und das merkt man, glaube ich, auch im Laufe des Podcasts, ich versuche das immer zu pauschalisieren, weil ich ungerne Daten von Kunden teile. Nur die, wo ich gefragt habe, ob das in Ordnung ist, diese Daten zu teilen, wie zum Beispiel die Volksbank Immobilien GmbH, da Darmstadt, Aschaffenburg, Da gebe ich das auch mit. Und genau in diese Richtung habe ich jetzt dann auch ein neues Format in der Software bald. Und das heißt Akquise Akademie, wo ich dann nochmal in die einzelnen Akquiseprozesse eingehe, zeige, was funktioniert vielleicht weniger gut, nochmal die Konzepte dahinter abhole, nochmal Daten mitgebe, womit man arbeiten kann und auch Empfehlungen. Also was sagen andere, die die Software nutzen, wo sich tatsächlich Kunden bereit erklärt haben, auch Videos aufzunehmen und ihre Best Practices so ein bisschen zu teilen. Mir ist wichtig, dass ich das auch jedem zur Verfügung stellen kann. Klar auf der einen Seite, weil je besser man es versteht, desto eher nutzt man Onpreo. Aber auf der anderen Seite will ich natürlich, dass alle Erfolg haben in ihrer Akquise. Und wenn ich da jemandem kostenlos nochmal Inhalte an die Hand geben kann, um das noch besser bei sich in der Organisation umzusetzen, so be it, dann machen wir das.
Ja, also macht ja einen Sinn der Welt. Die Newsletter-Systeme, die kann ich auch anbinden. Also wenn ich jetzt ein Brevo nutze oder ein Mailchimp oder andere Newsletter-Systeme, wie funktioniert das? Oder muss ich auf euer hauseigenes Newsletter-Versandsystem dann umziehen?
Also es funktioniert. Man kann es anbinden über so die klassischen Wege wie zum Beispiel Zapier oder Make. Ich würde jedem aber empfehlen, eher unser eigenes zu nutzen, weil wir haben ein Newsletter-System im Grunde bei uns, ein E-Mail-Marketing-System, was auch für Massenmailings ausgelegt ist. Und man spart sich dementsprechend da auch die Kosten wieder für ein weiteres Tool, was man integrieren muss, was man wieder synchron halten muss. Weil dann hat man natürlich das Thema, wir halten zum Beispiel die Kampagnen mit synchron, auch direkt mit den Marketer-Softwares. Das macht ein Brevo nicht, ohne dass man da nicht ganz viel Integration selber reingesetzt hat. Das so ein bisschen, man muss ja immer schauen, welche Software braucht man, welche nimmt man dazu. Wir hatten früher, also viele Makler, die zu uns gekommen sind initial, haben früher ActiveCampaign oder Pipedrive genutzt als, ich sag mal, Akquise-CRM vor ihrer Makler-Software, wo dann alles reinlaufen sollte. Und das war dann halt immer ein bisschen instabil, weil man musste natürlich alle Integrationen selber da dran setzen, man musste die Synchronisierung irgendwie hinbekommen mit der Makler-Software, was sehr, sehr selten vernünftig funktioniert. Dann musste man die E-Mails, das E-Mail-Marketing da selber machen oder hat nochmal eine andere E-Mail-Marketing-Software verwendet. Und da haben wir gesagt, wir kombinieren genau diese Akquise-Tools alle bei uns in Onpreo. Das heißt, ich brauche da kein Active-Campaign, kein Pipedrive mehr, ich brauche kein Brevo, kein Mailchimp, kein Mailjet mehr, sondern ich habe das alles bei uns drin und kann das direkt synchronisieren mit meiner Makler-Software.
Und eure Erfahrungswerte sind auch, dass ihr bei großen Mail-Kampagnen auch eine entsprechende Zustellbarkeit der E-Mails sicherstellen könnt. Das ist ja die große auch Thematik und auch Existenzberechtigung für so Newsletter-Versandsysteme. Also erstens, dass man es einfach aufsetzen kann und dass man dann eben auch eine relativ gute Chance auch hat, in die Postfächer tatsächlich zugestellt zu werden mit seinen E-Mails.
Genau. Und das ist halt auch unser Ziel. Deswegen, wenn wir ein E-Mail-Marketing-Tool anbieten, dann muss das Massenmail-tauglich sein. Das muss auch im Postfach des Eigentümers, des Kunden ankommen. Sonst würde ich es nicht anbieten.
Jetzt hast du schon von Kosten gesprochen, als wir über Newsletter-Versandsysteme gesprochen haben. Was kostet Onpreo denn?
Onpreo kostet, also wir haben zwei Versionen für die Software, die man buchen kann. Einmal die Basic-Version. Da ist alles Vorgefertigte drin, damit man direkt einfach starten kann, nichts selber irgendwie viel konfigurieren muss an Prozessen, sondern ist alles drin. Und man kann auch da alle Integrationen direkt mitnutzen. Also wenn man jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, die Leads von ImmoScout oder so importieren möchte, kann man das machen. Wenn man mit OnOffice synchronisieren möchte, kann man das machen. Das kostet 97 Euro im Monat pro Nutzer. Und wenn man das jährlich bucht, klar, gibt's wieder Rabatte. Je nachdem, wie lange man halt dabei ist. Und dann haben wir noch die Pro-Version. Da ist alles mit drin, mit Auswertung, mit komplett automatisierter Auswertung, mit eigenen Pipelines, eigenen Prozessen, die man hinterlegen kann, priorisiertem Support, alles individualisierbar. Und das kostet dann 147 Euro im Monat pro Nutzer und auch da wieder Rabatte, je länger man dabei ist. Und natürlich auch, je mehr Nutzer man hat, das darf natürlich nicht vernachlässigt werden. Wenn da jemand mit 30 Nutzern um die Ecke kommt, kriegt der natürlich Rabatt.
Aber jetzt so der handelsübliche Markt, also lass mal über sagen wir mal, vielleicht durchschnittlich großes Maklerunternehmen sprechen, das zwischen 20 und 30 Mitarbeiter hat, die brauchen ja nicht alle jetzt eine On-Prio-Lizenz, sondern ja tendenziell eher die, die dann mit dem Lead-Einkauf auch beschäftigt sind. Was ist so eine durchschnittliche Lizenzgrößenordnung, die ich benötige überhaupt?
Richtig, also man muss bei uns nicht jeden Nutzer, den man jetzt in seinem Büro hat, anlegen. Sonst würden ja die Kosten explodieren, wenn man das noch zusammen mit der Maklersoftware dazu nimmt. Sondern wirklich nur diejenigen, die aktiv darin arbeiten. Und das ist dann, je nachdem, ob das jetzt ein Einzelmakler ist, klar eine Lizenz, dann gibt's halt Büros, wo das Backoffice damit arbeitet, dann sind das vielleicht 3 bis 7 Lizenzen, die da gebucht werden. Wir haben aber auch Kunden, die buchen ihre 20 Lizenzen, je nachdem, wo sie ihre Standorte haben oder mehr. Kommt immer darauf an, wie man die Akquise bei sich organisiert hat. Aber ich würde mal sagen, im Schnitt so 3 bis 5.
Du hast uns eben schon einen Ausblick gegeben, was so in den nächsten 2 Monaten passiert, im Hinblick auf Integration in Makler-CM.
Was siehst du ansonsten so am Horizont der Marktentwicklung, auch wenn wir über KI nachdenken? Das KI macht ja total viel Sinn jetzt in dem ganzen Thema Lead-Akquise. Was siehst du da am Horizont und wie gehst du damit auch bei der Weiterentwicklung von OnPrio mit um?
Ich muss sagen, ich finde es eine extrem spannende Zeit. Einfach selber, weil ich vom Hintergrund her ja auch schon KI in der Krebsforschung angewendet habe, dass ich jetzt endlich auch in diese Themen komme. Wir haben jetzt im Grunde das Fundament für die Lead-Bearbeitung gelegt mit den Prozessen und können darauf jetzt weiter aufbauen. Und das wird jetzt ganz spannend. Bei der Roadshow habe ich ein paar KI-Themen schon von uns gezeigt, die wir schon integriert haben und auch schon angeteasert, was als Neues dazukommt. Und wir haben ein ganz, ganz neues Thema, was dazukommt, was in aller Munde momentan ist. Aber vielleicht erstmal das hinten angestellt. Fangen wir mit dem ersten an. Wir nennen unsere Produkte gerne...
Boah, was für ein Cliffhanger. Ich bleib dran.
Vielleicht mit dem ersten Produkt, weil das kennt der ein oder andere vielleicht schon von der Roadshow, ist unsere Hercules AI. Das ist ein KI-Agent, der einen in der Akquise unterstützt und die Auswertungen für einen baut. Das heißt, ich kann jetzt einen Agenten dann in OnPrio fragen, hey, wie lief denn meine Akquise im letzten Monat? Was soll ich besser machen? Dann sagt mir das der Agent, weil er hat Zugriff auf diese Daten, kann das für einen auswerten. Und da sehen wir wieder, klar, ich baue mir selber meine Dashboards auf in verschiedenen Tools zu, ich lasse mir das von OnPrio automatisiert bauen zu, ich lasse mir das von einem KI-Agenten bei OnPrio alles auswerten und sagen, was ich da eigentlich besser machen kann. Das ist so die Trajektorie, die wir da fahren.
Also worauf greift denn Hercules? Also ist schon eine coole Namensfindung. Finde ich mega. Worauf greift Hercules denn zu, um halt da auch möglichst gute Impulse zu geben, was man besser machen kann?
Ja, ich sag mal so, Hercules, der starke Unterstützer in der Akquise. Hercules greift zu auf sämtliche Statistiken, die wir erheben für ein Maklerbüro. Das heißt, wenn ein Maklerbüro zum Beispiel 3, 4, 5 Leadquellen angeknüpft hat und 4, 5 Mitarbeiter angeknüpft hat, dann wissen wir und dann noch seine Ad-Kampagnen angeknüpft hat, dann müsste ich mich da hinsetzen und das alles auswerten oder ich habe einen Dienstleister, der mir das alles aufsetzt in einem Dashboard und auswertet. Oder ich frage dann halt Hercules, was genau darauf zugreift. Und wir haben die Kampagnendaten, wir haben die Lead-Eingangsdaten, wir haben die Quelldaten. Wir wissen, wann welcher Mitarbeiter was gemacht hat. Und Hercules kann darauf zugreifen.
Also Hercules weiß dann, dass der Robert viel besser in der Akquise ist als der Thorsten. Und deswegen sagt er, gib dem Robert mehr Futter und stell den von möglichst vielen Backoffice-Tätigkeiten frei, damit er möglichst viel am Kunden arbeiten kann, zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja, genau.
Okay, jetzt hast du ja jetzt hier auch in dem Nebensatz erwähnt, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, dass ihr auch in Hinblick auf Analytics einiges anbietet. Das hast du mir im Vorfeld auch einmal demonstriert. Wir haben da auch in dem Zusammenhang auch über Google Ads gesprochen. Ja, also das heißt, lass uns vielleicht, bevor wir jetzt weitermachen, weil es gerade so schön passt, nochmal über die Analytics-Themen sprechen. Also ihr könnt ja, weil ihr dann eben auch ein Google Ads-Konto im Zugriff habt, ihr könnt sowas und auch IMV und andere Lead-Quellen, ihr wisst ja auch, was da an Kosten entsteht möglicherweise und könnt dementsprechend auch sowas wie ein Cost per Lead auch ausrechnen, ne? Und noch weitere Statistiken zur Verfügung stellen. Kannst du das mal ein bisschen weiter ausführen, weil es natürlich für viele auch sicherlich sehr spannend ist?
Ja, genau richtig. Also was das Ziel ist, dass man auf einen Blick sieht, über alle Quellen hinweg erstmal, was kosten mich die Leads? Jetzt weiß der ein oder andere vielleicht, ja okay, bei ImmoScout gebe ich dies und jenes aus, für die Basic Leads zum Beispiel. Dann habe ich eine Online-Marketing-Kampagne laufen, habe Leadkosten. Dann kaufe ich vielleicht irgendwo anders noch was ein und dann will ich wissen, was kosten mich die Leads eigentlich über alles hinweg. Ist die eine Kenngröße. Die viel wichtigere Kenngröße natürlich danach ist, was kostet mich ein Auftrag. Und der Auftrag, die Auftragskosten kommen natürlich aus den Leadkosten und der Bearbeitungszeit setzen sich zusammen. Auch das können wir dann einem bewerten. Und wir haben natürlich das gesamte Budget, was man ausgibt, wenn man jetzt eigenes Online-Marketing macht, was wir da reinsetzen können, mit auswerten können. Und das Ziel ist es, dass ich einmal den globalen Blick habe auf mein gesamtes Unternehmen oder meine Akquise im gesamten Unternehmen. Was gebe ich über alles hinweg aus? Was kriege ich über alles hinweg rein? Ganz wichtig, damit wir wissen, ob wir profitabel sind. Und dann auf jede einzelne Quelle. Und dann sehe ich vielleicht, aha, der Online-Marketing-Lead hat mich vielleicht 80, 90 Euro gekostet. Ich habe aber weniger davon gebraucht, um einen Auftrag zu holen. Deswegen sind meine Auftragskosten niedriger. Ich sollte vielleicht mehr Geld in Online-Marketing reinsetzen. Oder vielleicht war das Online-Marketing gar nicht gut, aus irgendeinem Grund. Kann ja mehrere verschiedene Gründe haben. Und die Portal-Leads haben viel besser performt. Dann weiß ich, aha, die nächsten Monate hole ich mir jetzt erstmal Portal-Leads, weil ich kriege mehr Umsatz daraus generiert. Ja, dass man so wirklich auch datengetrieben Entscheidungen treffen kann und nicht nach Gefühl. Ich habe tatsächlich Makler, die ich jetzt seit mehreren Jahren kenne, die buchen sich immer gerne einen Termin einfach bei mir rein, damit ich sie davon abhalte, dass sie wieder irgendwas Neues buchen und wir einfach nochmal zurück zu den Basics gehen. Und das, also erstmal vielen lieben Dank, falls diese Leute gerade zuhören, vielen lieben Dank für das Vertrauen da auch an der Stelle. Aber genau dieses, ich laufe jetzt nicht einfach los und weil ich irgendwo was gesehen habe und buche das, sondern ich mache eine datenbasierte, datenfundierte Entscheidung. Okay, lohnt sich das? Mache ich das? Was habe ich damals daraus bekommen? Und wie kann ich das vielleicht vergleichen?
Und wenn du dir diese unterschiedlichen Kanäle anguckst, Portal-Leads, Online-Marketing, also wird ja dann vor allen Dingen Meta und Google sein, ne? Und dann eigene Webseite, Wertfinder, siehst du da Unterschiede, wenn du da bei den Kunden, die du jetzt regelmäßig da auch begleitest, bei der Analyse der Daten, wie diese Quellen auch unterschiedlich performen?
Ja, also man sieht schon Unterschiede in den Regionen. Aber ich sag mal so, wenn das Online-Marketing einmal sauber aufgesetzt ist, dann läuft das bei vielen auch einfach so durch und man sieht nicht so viel Unterschied. Also wenn ich jetzt zum Beispiel vergleiche unsere Formulare, wie die performen, dann performen die über alle ungefähr gleich gut, da tut sich dann nicht viel. Da würde ich dann eher sagen, man vergleicht wirklich zu den großen Quellen und zu den Ads, die darauf geschaltet werden. Das heißt, was sieht eigentlich der Eigentümer jetzt auf Instagram, auf Facebook vielleicht, wenn ich da den Ad geschaltet habe? Und schaue mir da an, was sind da eigentlich gute Ad-Creatives, die man da benutzt? Was muss man da vielleicht verbessern?
Dann würde ich an der Stelle einmal wieder zurück zur KI kommen. Ja, wir sind bei Herkules abgesprungen. Wie geht's weiter?
Ja, das war ja unser kleiner Cliffhanger. Jetzt habe ich alle lange genug warten lassen. Wir wollen das ganze Thema natürlich noch weiter automatisieren. Das Größte oder das, wo momentan sehr, sehr viel Zeit in der Akquise drauf geht, ist Telefonieren. Und Telefonieren ist ein ganz heißes Thema für ganz, ganz viele momentan, weil die Voice-AIs noch nicht so ganz da sind, aber immer besser werden. Und wofür kann man das alles einsetzen? Kann ich damit Inbound-Calls machen, Outbound-Calls machen, also wirklich die Akquise-Calls ersetzen irgendwann oder unterstützen in diese Richtung? Und das sind so die Themen, bei denen wir gerade vorne mitspielen wollen, dass wir da auch eine vernünftige KI haben, die das macht. Ich kenne so relativ gute Anbieter dafür, die das schon versuchen, in anderen Branchen zu machen, wo ich ja auch sagen muss, die Qualität hängt sehr stark vom Datenschatz ab, womit man so eine KI antrainieren kann, wie diese telefoniert. Und da muss ich sagen, haben wir, denke ich, eine der besten Voraussetzungen und den besten Datenschatz, um so eine KI für sowas anzutrainieren.
Und welche Anwendungsfälle siehst du dann für so eine Voice AI?
Also ich werde jetzt nicht ganz ins Detail gehen, was wir alles abbilden werden.
Schade. Warum nicht? Wir sind hier unter uns, komm!
Und allen Zuhörern. Vielleicht so ein kleiner Teaser da in die Richtung. Also Outbound Calling, wirklich Anrufe nach außen hin tätigen, automatisiert. Und das Annehmen von Anrufen zu Terminvereinbarungen und so weiter, dass sowas abgedeckt wird. Also Inbound und Outbound Calling. Und die Themen, die man da beachten muss, sind die ganzen rechtlichen rund um KI und Robocalls. Das ist tatsächlich ein relativ großes Fass mit einigen EU-Verordnungen, die man sich halten muss. Ich hatte dazu tatsächlich vor einigen Wochen auch ein Meeting in Schweden zu mit einer sehr tollen Firma, die ein Governance Framework anbietet, wo man genau sich um solche Themen auch kümmert, dass das sauber abgebildet ist. Weil das wird sonst die nächste Abmahnwelle geben, wenn dann alle anfangen, automatisiert zu callen und es aber nicht rechtlich im rechtlichen Rahmen richtig machen. Und da setzen wir natürlich den Fokus, dass es rechtlich richtig ist, wie das läuft. Da muss man den EU AI Act auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Man muss natürlich die DSGVO auf dem Schirm haben, aber vielleicht auch so Verordnungen wie DORA, die vor allem für Banken relevant sein wird, muss man auf dem Schirm haben. Einfach nur um so ein bisschen.
Digital Operational Resilience
genau,
Act.
Genau, richtig.
Kurz DORA ist seit Januar entfaltet seine Wirkung in der EU und trifft auf Banken und vor allen Dingen dann eben auch die angeschlossenen Funkhäuser zu und damit natürlich auch auf Onpreo und etwaige KI-Software, die da im Hintergrund im Einsatz ist.
Exakt.
Da geht es darum, letztendlich Rückschlagrisiken für die Banken natürlich zu und deren Kunden zu minimieren. Ne? Dass die Banken da auch sicherstellen, dass sie ihre externen Dienstleister geprüft haben und unter Kontrolle haben.
Exakt. Und damit wir da natürlich alles sauber haben, müssen wir da natürlich am Zahn der Zeit sein, schauen auch, was es für Verordnungen gibt. Es gibt so vieles, was man mit KI machen kann. Die Reglementierungen, die kommen jetzt alle. Und da muss man auf jeden Fall up to date bleiben, damit man nichts übersieht.
Aber so alleine die Vorstellung, ja, outbound Anrufe über eine KI zu initiieren, dann vielleicht sogar bis zur Terminierung, das hinzubekommen oder auch Inbound-Calls dann anzunehmen, da auch das Routing zu machen. Wann leitet man das zum persönlichen Ansprechpartner über? Was kann man vielleicht auch automatisiert erledigen? Sind natürlich super spannende Anwendungsfelder. Gar keine Frage. Was siehst du da für einen zeitlichen Horizont?
Also wir haben ja unseren eigenes Event tatsächlich auch in der Immobilienbranche, den Immobiliengipfel. Und ich sag mal so, da würde ich das gerne auf jeden Fall zeigen, wie das Ganze funktioniert. Deswegen da auf jeden Fall up to date bleiben, wann es losgeht. 12.9. ist das dieses Jahr und da werden wir dann alles verkünden. Ob das Produkt vorher schon im kleineren Rahmen für einige unserer Kunden gelauncht wird, das behalte ich erstmal für mich. Und ob, wenn das wirklich sehr gut ankommt, wir das sogar noch früher launchen, das lasse ich mal einfach offen stehen.
Ich habe auf jeden Fall gehört, dass der Maximilian Wolf auch auf seinem Immo-Kongress in Augsburg da auch so erste Erfahrungswerte sich dazu geäußert hat. Und die waren scheinbar relativ positiv, ne, wenn ich das richtig transportiert bekommen habe. Ich war jetzt selbst persönlich nicht vor Ort, aber doch soll es auch Thema gewesen sein. Ja, spannendes Thema. Gar keine Frage.
Auf jeden Fall. Und da muss ich auch sagen, ich finde es einfach spannend, in dem Thema drin zu sein. Als Mission haben wir uns gesetzt, wie kriegen wir die Immobilienakquise automatisiert? Und das ist wirklich dieser schwierige Part. Kriege ich den Menschen da tatsächlich raus? Weil ich habe da auch schon die ersten Tech-Demos gehabt, wo wir dann einen KI-Agenten Outbound Call Agent quasi anrufen lassen und an der anderen Seite geht ein KI-Agent dran. Und dann hat man zwei KI-Agenten, die miteinander sprechen und sich austauschen und einen Termin vereinbaren. Ist auch ganz witzig, was da so kommt.
Realisieren die eigentlich untereinander, dass es jeweils Software ist oder halten die sich wechselseitig für Menschen?
Das ist eine schwierige Frage tatsächlich. Also ich denke in den meisten Fällen, weil es häufig kleinere KI-Modelle sind, die für sowas verwendet werden, realisieren die das nicht. Die sind genau auf diese Aufgabe trainiert. Wenn das jetzt ein größeres Modell wäre, könnte ich mir schon vorstellen, wenn das jetzt das neueste Modell von OpenAI ist oder vielleicht DeepSeek, dass die das verstehen. Aber auf die kurze Zeit und die, ich sag mal, schmale Aufgabe, die da zu tun ist, denke ich nicht. Es gab auf jeden Fall eine schöne Tech-Demo, vielleicht verlinken wir die auch sonst später. Wer sich das mal anhören möchte, da hat ein Entwickler gezeigt, sich einen Scherz draus gemacht und beide KIs so antrainiert, dass sie auf eine eigene Sprache wechseln, sobald sie merken, dass es eine KI ist, am anderen Ende der Leitung. Ist ganz witzig, was man damit so machen kann.
Das ist definitiv die Zukunft und die Zukunft wird wahrscheinlich auch schon relativ bald kommen, weil einfach die Modelle so wahnsinnig weit schon sind einerseits und andererseits, weil wir auch gerade in einer Zeit sind, wo sich die Modelle einfach so rasend schnell weiterentwickeln. Wir reden ja über KI jetzt auch erst seit etwas mehr als 2 Jahren, ne? Seit wo es jetzt OpenAI und ChatGPT gibt. Und was seitdem sich schon verändert hat, ist einfach in der Retrospektive unfassbar. Ne? Deswegen, ja, ist das definitiv extrem spannend. Luca, ich glaube, wir sind am Ende auch unseres Podcasts angekommen. Du hast den Cliffhanger gelüftet. Danke dir dafür. Wenn ich jetzt in die Zukunft des Podcasts gucke, welchen Gast würdest du mir denn empfehlen und ans Herz legen?
Ich habe dir gleich 3 Tipps mitgebracht, wen ich mir gerne anhören würde. Ich weiß nicht, ob das okay ist oder muss ich mich auf einen festlegen?
Nein, hau raus.
Tatsächlich Robert Michel von Escape Prop. Auf jeden Fall mal anfragen, einladen. Ich glaube, viele kennen ihn nur von den Instagram-Ads, die man so sieht. Das ist auf jeden Fall nicht die Person, die man dann auch wirklich kennenlernt. Das habe ich vor allem als Feedback bekommen beim Immobiliengipfel. Hey Luca, warum ist das eine andere Person, als die ich sehe in den Ads? Die Ads funktionieren. Er weiß auf jeden Fall, wie man für Aufsehen sorgt mit diesen Ads. Aber das ist ganz spannend, das mal aus seiner Sicht zu hören auch. Mhm. Dann kann ich dir mitgeben, auf jeden Fall Dr. Florian Imgrund von InnoBrain. Sehr spannend. Wir haben einige gemeinsame Kunden aus dem Volksbankenbereich da und auf jeden Fall sehr fit alle in ihrem Bereich, was sie tun. Mhm. Immer ein spannendes Gespräch. Also immer auf jedem Event.
Ja.
Spannendes Gespräch. Und dann als letztes Tom Giesler, Möllerheim Immobilien, Propform. Einfach weil ich sehr, sehr viele verschiedene Projekte auch schon mit ihm gemacht habe. Ich sie jetzt auch bei mir als Kunden habe, gute Feedbacks bekommen habe und dir mit Möllerherm und auch zusammen mit Johannes Möllerherm mit Propform ein sehr, sehr schönes Werkzeug gebaut haben, was man auf jeden Fall der Maklerwelt zeigen sollte.
Ja, sehr, sehr mächtiges Tool. Also habe ich auch schon für einige Kunden sehr, sehr komplexe Geschäftsvorfälle sehr einfach mit lösen können. Also von daher, das nimmt echt Komplexität aus dem CRM raus und macht es für die Anwender relativ einfach und strukturiert, ihre bestimmte Prozesse eben durchzumarschieren. Ja? Also von daher finde ich alle 3 spannend. Also ich kann mich gar nicht entscheiden, muss mal im Nachgang in Ruhe überlegen, wie ich es jetzt eben auch weiter plane dann. Aber auf jeden Fall vielen Dank für den Input, vielen Dank für deine Zeit und deine Insights, Luca. Und vielen Dank auch an euch, liebe Hörer, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Ihr wisst, der Podcast lebt auch von Weiterempfehlungen und auch euren Bewertungen. Lasst mir gerne bei Spotify oder Apple Podcast eine Bewertung. Wenn es euch gefallen hat, wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt mir eine Mail und dann reden wir drüber. Alles klar? Macht's gut. Bis bald in 14 Tagen. Tschüss. Auf Wiederhören.
Ciao zusammen.
Neue Folgen von ImmoKaiser, dem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler, hört ihr immer alle 2 Wochen dienstags. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke.